der Resignationspunkt. Ein anderer Teil meiner persönlichen Geschichte wird sichtbar. 2 Jahre lang habe ich versucht, Gitarre spielen zu lernen. Anfangs machte ich gute Fortschritte, bis ich an den Punkt gelangte, an dem ich nicht weiterkam, weil ich herausfand, dass die anderen es schneller lernten als ich. Ich spürte, dass ich mittelmäßig war, und um mich nicht zu blamieren, gab ich vor, Gitarre spielen interessiere mich nicht mehr. Das Gleiche passierte mir mit Billard, Fußball, Radrennfahren. Anfangs machte ich gute Fortschritte, aber immer kam der Punkt, an dem es nicht mehr weiterging. Warum? Weil man uns immer wieder erzählt hatte, dass wir an einem bestimmten Punkt unseres Lebens an unsere Grenzen stoßen. Wieder einmal erinnerte ich mich daran, wie oft ich meine Bestimmung, Schriftsteller zu werden, in Frage gestellt hatte und wie Esther niemals zuließ, dass der Resignationspunkt meinen Träumen ein Ende setzte. Dieser Absatz, den ich gerade gelesen hatte, passte zu der Vorstellung, dass es gut ist, die eigene Geschichte zu vergessen und nur den durch Unglücksfälle und Schwierigkeiten entwickelten Instinkt zu bewahren, der uns intuitiv das Richtige tun lässt. Die Brujos in Mexiko machen es so und Nomaden in den Steppen Zentralasiens auch. Ja, nun konnte ich meine Zeitungskolumne schreiben. Ich setzte mich an den Computer, in einer halben Stunde war ein Entwurf fertig, der mich zufriedenstellte. Die Kolumne war in Form eines fiktiven Dialogs abgefasst. Doch das Gespräch hat tatsächlich stattgefunden. Nach einem anstrengenden Signiernachmittag mit anschließendem Abendessen, Stadtführung und so weiter, in einem Hotelzimmer in Amsterdam. In meiner Kolumne ändere ich Namen, Beruf und Wohnort des diskutierenden Paars. Im wirklichen Leben steht Esther im Nachthemd am Fenster und schaut auf eine Gracht. Sie ist noch nicht Kriegskorrespondentin, ihr Blick ist immer noch fröhlich, sie liebt ihre Arbeit, begleitet mich so oft sie kann auf meinen Reisen, und das Leben ist immer noch ein einziges großes Abenteuer. Ich liege schweigend auf dem Bett, in Gedanken bin ich weit weg, beim Zeitplan für den nächsten Tag. Letzte Woche habe ich einen Spezialisten für Polizeiverhöre interviewt. Er hat mir erzählt, wie man die meisten Informationen aus jemandem herausholt, und zwar mit der Good Cop, Bad Cop Methode. Die Verhöre beginnen immer mit einem aggressiven Polizisten, der sich nicht an die Spielregeln hält, herumbrüllt und mit der Faust auf den Tisch haut. Wenn der Verhaftete Angst bekommt, tritt der gute Polizist ein, interveniert sofort, bietet eine Zigarette an, wird Komplize des Verdächtigen und erreicht so, was er will. Das wusste ich schon. Er hat mir aber noch etwas erzählt, was mich zutiefst erschreckt hat. 1971 hat eine Gruppe von Forschern der Stanford University in den Vereinigten Staaten in einem Laborexperiment ein simuliertes Gefängnis geschaffen, um die Psychologie von Verhören zu untersuchen. Sie wählten 24 Freiwillige aus, die in Wärter und Kriminelle aufgeteilt wurden. Nach einer Woche musste das Experiment abgebrochen werden. Die Wärter, junge Männer und Frauen mit guten Noten und aus gutbürgerlichen Familien, hatten sich in wahre Monster verwandelt. Interessant. Was meinst du mit interessant? Ich rede gerade über etwas ungeheuer Wichtiges. Die Fähigkeit des Menschen, Böses zu tun, wann immer er Gelegenheit dazu hat. Ich rede über meine Arbeit, über das, was ich gelernt habe. Eben das finde ich interessant. Warum regst du dich auf? Ich rege mich auf? Warum sollte ich mich über jemanden aufregen, der mir nicht aufmerksam zuhört? Wie könnte mich ein Mensch nervös machen, der mich nicht provoziert, nur daliegt und ins Leere starrt? Hast du getrunken? Nicht einmal das hast du gemerkt, stimmt's? Ich war die ganze Nacht an deiner Seite und du weißt nicht, ob ich getrunken habe oder nicht. Du hast dich mir nur dann zugewandt, wenn ich deine Worte bestätigen oder wenn ich dir eine hübsche Geschichte über dich erzählen sollte. Dir ist vielleicht nicht klar, dass ich seit heute Morgen arbeite und erschöpft bin. Warum kommst du nicht ins Bett? Wir schlafen und reden morgen. Weil das nun schon 2 Jahre lang so geht. Ich versuche zu reden, und du bist müde, wir schlafen und immer reden wir morgen, und morgen gibt es wieder andere Dinge, die getan werden müssen. Was soll ich denn machen? Soll ich aufhören zu arbeiten? Alles aufgeben, was wir unter so großen Anstrengungen erreicht haben, und eine Kreuzfahrt durch die Karibik buchen? In deinen Büchern sprichst du von der Liebe, von der Notwendigkeit, sich auf Abenteuer einzulassen, von der Freude am Kampf um deine Träume. Und wen habe ich jetzt vor mir? Jemanden, der nicht liest, was er schreibt. Wo ist der Mann, den ich geheiratet habe, der auf das achtete, was er sagte? Wo ist die Frau, die ich geheiratet habe? Diejenige, die dir immer Unterstützung, Aufmunterung, Zärtlichkeit gegeben hat? Ihr Körper ist hier in Amsterdam, schaut auf die Gracht, und ich glaube, sie wird für den Rest ihres Lebens an deiner Seite bleiben. Aber die Seele dieser Frau ist bereit, wegzugehen. Sie steht an der Tür dieses Zimmers. Und warum? Wegen dieses verdammten Satzes, morgen reden wir. Reicht das? Wenn nicht, dann erinnere dich daran, dass diese Frau, die du geheiratet hast, einst lebenslustig, voller Ideen, Freude, Wünsche war und nun auf dem besten Weg ist, eine brave Hausfrau zu werden. Das ist doch lächerlich. Also gut, es ist lächerlich, besonders in Anbetracht dessen, dass wir alles haben, Erfolg, Geld, und dass nie ein Wort über etwaige Seitensprünge fällt, wir uns nie Eifersuchtsszenen machen. Und überhaupt, es gibt Millionen Kinder auf der Welt, die hungern, es gibt Kriege, Krankheiten, Hurricanes, Unglücksfälle, die in jeder Sekunde passieren. Also worüber sollte ich mich beklagen? Findest du nicht, dass es Zeit wäre, ein Kind zu bekommen? Genau so haben alle Ehepaare, die ich kenne, ihre Probleme zu lösen versucht. Sie haben ein Kind bekommen. Und jetzt kommst du damit, du, der du deine Freiheit immer so hochgehalten hast, immer ein andermal darüber nachdenken wolltest. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Nein, ich will kein Kind von dir. Ich möchte ein Kind von dem Mann, den ich früher kannte, der Träume hatte, der an meiner Seite war. Wenn ich eines Tages beschließen sollte, schwanger zu werden, dann von jemandem, der mich versteht, mich begleitet, mir zuhört, mich wirklich begehrt. Ich bin sicher, dass du getrunken hast. Ich verspreche, dass wir morgen reden, aber komm bitte ins Bett. Ich bin sehr müde. Gut, dann reden wir morgen. Und wenn meine Seele, die an der Tür dieses Zimmers steht, beschließt, wegzugehen, dann wird es unser Leben nicht besonders beeinflussen. Sie wird nicht gehen. Früher hast du meine Seele sehr gut gekannt.